Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 5. April 2024. Es ist der Freitag. Dominik Feusi und Markus Somm. Der Bundesrat lehnt die Initiativen ab, die jetzt bald zur Abstimmung kommen. Elisabeth Baumschneider ist vor die Presse gegangen. Was muss man da sagen zu diesen Initiativen, Dominik?
Ja, der Bundesrat ist für 3-mal Nein. Nein zur Prämienentlastungsinitiative von der SP, Nein zur Kostenbremsinitiative von der Mitte und auch Nein zur Volksinitiative für Freiheit und körperliche Unversehrtheit. Vielleicht ganz kurz, bei der Prämienentlastungsinitiative geht es darum, dass die Prämien deckelt werden auf 10% vom verfügbaren Einkommen. Das ist eine Massnahme, die gut gemeint ist, aber wahnsinnig viel kostet, weil die Kosten gehen ja gleich rauf. Und beim Gesundheitswesen, wir haben es diese Woche schon mal besprochen, muss es darum gehen, die Kosten in den Griff zu bekommen und das Buffet, wo sich alle ihre Bücher vollschlönt. Und das würde rund 4, vielleicht 5 Milliarden kosten, 3,5 bis 5, sagt Elisabeth Baumschneider. Und das würde natürlich eine Umverteilung geben, weil das über Steuergeld muss finanziert werden. Und das ist das eigentliche Ziel von dieser SP-Initiative. Noch ein bisschen komischer ist die Kostenbremsinitiative von der Mitte. Die hat einen tollen Titel. Das tönt nach Schuldenbremse, oder? Darum findet man es gut. Das wäre einfach so, oder? Wenn die Entwicklung der Kosten so weiterging, dann würde einfach der Bundesrat mehr in die Pflicht genommen werden, müsste die Massnahmen ausarbeiten und die im Parlament zukommen lassen. Aber das macht er ja eigentlich seit 20 Jahren. Wir haben irgendwie Kostendämpfungspaket 1, 2 und 97, bis 97 fast. Und es passiert ja nichts. Das Problem liegt an einem anderen Ort. Und bei der dritten Initiative, da geht es wirklich, das ist letztlich eine Initiative von Impfgegnern, wo wollen sicherstellen, eben, dass eine Impfpflicht eigentlich nicht wird möglich sein. Es ist schade, man hätte die Debatte durchaus auch können führen, vielleicht auch einen indirekten Gegenvorschlag können machen. Darum wird es gehen, wenn es dann ums Epidemiegesetz geht, das soll revidiert werden. Die Initiative finde ich so, wie sie jetzt formuliert ist, eigentlich auch nicht richtig.
Gut, jetzt über die Chancen von diesen Abstimmungen, da können wir dann ein paar Mal drüber reden, aber zurzeit ist natürlich im bürgerlichen Lager Alarmstimmung, oder? Man hat das Gefühl, jetzt nach dieser 13. AHV-Rente gibt es nochmal einen Sozialstaatsausbau, natürlich vor allem die SP-Initiative, hat man sehr viel Angst. Jetzt, es ist noch früh, aber deine Wasserstandsmeldung, was würdest du sagen?
Ja, aber ich glaube, so einfach wird es nicht, auch für die Prämienentlastungsinitiative nicht, weil es geht nicht mehr um die AHV, das ist nicht das Gleiche. Und zweitens, es ist ja dann immer ein bisschen, in der direkten Demokratie gibt es so ein bisschen Pendelbewegungen, oder? Das Volk tut dem Bund einmal, ja, ich sage es jetzt ein bisschen salopp, den Stinkefinger zeigen und sagt, so, jetzt wollen wir die 13. Rente. Man ist sich dann schon bewusst, dass das vielleicht nicht nur ein guter Entscheid gewesen ist. Und darum glaube ich, wenn man ganz super sachlich argumentiert, eine gute Kampagne macht, dann ist das nicht einfach so, dass jetzt gerade wieder 3,5 bis 5 Milliarden ausgegeben werden, oder? Und muss auch sagen, wenn das kommt, dann ist klar, dass es dann eine Steuerhöhe braucht, dass man mindestens 1, vielleicht sogar 2 Mehrwertsteuerprozent dann bräuchte, um das zu finanzieren. Und es ist halt wieder wie bei der 13. AHV-Rente. Der Staat kann nur Geld ausgeben, das er irgendjemandem zuerst wegnimmt. Und das werden die Menschen in diesem Land sein, weil die Menschen in diesem Land Geld haben und niemand anders. Geld kommt nicht von den Bäumen, nicht von den Bergen und nicht von sonst irgendwo her.
Gut, schauen wir, dass das mal ein bisschen besser rauskommt als bei der 13. AHV-Rente. Ich teile zurzeit den Eindruck auch, der Schweizer hat sich jetzt etwas geleistet. Es ist wie wenn man ganz viel Glasse gegessen hat und jetzt einen Coup Dänemark verschlungen hat und noch einen Coup Nesselrot hat man verschlungen und jetzt irgendwo wird man wieder ein bisschen Herzbrot. Es kann schon sein, dass eben eher das Pendel jetzt wieder in die andere Richtung geht. Aber man soll es nicht unterschätzen. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Eine fantastische Geschichte, die du heute im Nebelspalt gebracht hast. Es geht um unser EDA. Die armen Diplomaten und Mitarbeiter vom EDA, das sind natürlich alles ausgemachte Rassisten, deshalb müssen sie jetzt ausgebildet werden. Um was geht's?
Ja, sie müssen in sogenannte Kurs gehen, 3 Stunden, wo sie unterrichtet werden über ihre unbewussten Vorurteile, ihre rassistischen Stereotypen und generell den strukturellen Rassismus, der im Aussendepartement herrscht. Das sind alles Zitate aus der Einladung für den Kurs, der stattgefunden hat am 18. März. Der Kurs fokussiert dann auf Selbstreflexion. Also ich nehme, das steht jetzt nicht drin, aber ich nehme an, da muss jeder führen stehen und muss dann sich selber irgendwie bekennen, wie er Sekte, wenn das er rassistisch war. Der Kurs kombiniert Theorie und Praxis wie die Machtdynamik spiele auf der Basis vom sozialen Konstrukt Rasse und wie das die tägliche Arbeit im Aussendepartement, also in der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, beeinflussen. Es ist noch verrückt, durchgeführt wird der Kurs, und das finde ich dann schon ein bisschen bedenklich, oder? Aufgrund von einem Aktionsplan betriebliche Chancengleichheit, wo aber nichts von strukturellem Rassismus und rassistischen Stereotypen irgendwie drin hat, wo man sie bekämpfen muss. Also, das ist ja typisch, oder? Man erlässt irgendeinen Aktionsplan und das wird dann gekapert von linker, woker Ideologie, wo dann irgendwelche Leute irgendetwas machen, eben auch eine Gruppe von DEZA-Mitarbeitern, vielleicht noch zum Abschluss, die nennt sich RAD-Gruppe. RAD steht, und zwar auch international, für Reflect, Act, Debate. Ist noch lustig, die Reihenfolge. Also zuerst muss man handeln und erst nachher debattieren. Und die Gruppe engagiert sich, gemäss der Einladung wieder, für die Entkolonialisierung von Hilfe und Entwicklung. Also das, man sieht auch da, die Analyse ist klar, die Direktion für Entwicklungszusammenarbeit ist ein rassistischer, kolonialistischer Sumpf, wo dringend muss mit so Kurs ausgemistet werden.
Genau, wir gehören ja nicht zu den Freunden vom EDA. Das kann man, glaube ich, sagen. Aber ich muss ehrlich sagen, die Diplomaten und die Mitarbeiter, die tun mir jetzt fast ein bisschen leid. Die sind alle solche Rassisten. Das ist so schlimm. Es muss schon schlimm sein, wenn man mit einem Schweizer Diplomat zusammen trifft, die ganze Zeit kommt das N-Word. Und es ist mir ist ja das auch schon aufgefallen, die Rassisten, die wir haben unter Diplomaten. Es ist nicht mehr zu sagen. Nein, aber was ich noch fragen will, gell, es hat keinen konkreten Vorfall gegeben, wo jetzt das einfach würde irgendwo rechtfertigen, dass wir sagen, ja, also das ist also schon wahnsinnig, wie unser Botschafter in einem afrikanischen Land irgendwie schwarze Frauen beschimpft hat und gesagt hat, eben, wie sie völlig unterlegen seien und so weiter. Es gibt keinen konkreten Vorfall, sondern es ist jetzt einfach NGO-Stimmung im EDA, auf unsere Kosten natürlich, wir zahlen das alle, aber es ist wirklich, also ich muss ehrlich sagen, sind das eigentlich Studenten, ewige Studenten, die dort arbeiten, oder wie schätzt du das ein?
Ja, es sind natürlich Aktivisten, Woke-Aktivisten, die dort arbeiten. Das DEZA hat mir in einer Stellungnahme geschrieben, ich zitiere, DEZA-Mitarbeitende bewegen sich oft in heiklen Kontexten im Ausland und arbeiten mit Lokalpersonal zusammen. Es ist deshalb wichtig, dass sie für diese Themen sensibilisiert werden. Aber die Einladung geht an alle Leute in DEZA. Und durchgeführt wird es da in Bern. Also das ist, ich weiss ja nicht, wie viele Leute von der DEZA von Afrika da hinfliegen. Das hat man mir dann, also habe ich auch nicht nochmal gefragt, muss ich sagen. Nein, es ist doch etwas ganz anderes. Es ist wirklich, es zeigt die ideologische Unterwanderung. Und zwar eben, wie du sagst, ohne jeden Anlass. Das DEZA ist nicht rassistisch. Im Gegenteil. Das Einzige, was sie vielleicht haben, und die Geschichte haben wir ja letzte Woche gehabt, von einer Mitarbeiterin, die rassistische, antisemitische Stereotypen verwendet. Oder die Dame in der Projektgenehmigungsabteilung, sie mir zwar nur Sachbearbeiterin, aber sie hat ist wirklich Israel-Hass und antisemitische Stereotypen hat sie verwendet. Aber vielleicht sollte man besser Kurs gegen Antisemitismus machen, im EDA.
Nein, das ist natürlich nicht möglich, weil das ist ja eine Kolonialmacht. Israel ist eine Kolonialmacht. Genau. Und über diese Auffassung kommt natürlich der ganze alte, grusige, auch Nazi-Antisemitismus wieder rein. Und im EDA haben wir jetzt wahrscheinlich mehr Antisemiten als Rassisten. Das ist jetzt fast das grössere Problem. Aber das wird man nicht lösen. Aber was schon bedenklich ist, es verschiedene Gründe. Also, auch die Kosten, oder? Also, das zahlen wir wieder mal. Den Schrott müssen wir zahlen. Und zweitens, also, Ignazio Cassis. Sie sind ein freisinniger Bundesrat und kommen aus dem Tessin. Was lässt der alles zu in seinem EDA? Jetzt haben wir zuerst einmal die Rahmenverträge, die niemand will, wo auch seine Diplomaten uns aufgedruckt haben. Und jetzt müssen wir also einen Antirassismuskurs finanzieren. Wenn man sich mal vorstellt, jetzt gibt es ja eigentlich die Entwicklungszusammenarbeit gibt's ja etwa seit den 60er Jahren. Also bis jetzt haben wir nur Rassisten gehabt, wo man jetzt endlich hat man erkannt, dass die in Afrika auf schwarze Menschen treffen und vielleicht nicht fähig sind, mit denen zu reden. Es ist auch eine Zumutung für alle Leute, die in dieser DEZA gearbeitet haben in den letzten Jahrzehnten und jetzt praktisch unterstellt wird von irgendwelchen 25-jährigen Studenten. Ihr seid alles Rassisten, ihr findet den Kolonialismus gut und wir müssen jetzt euch zeigen, dass es nicht so gut ist. Gut, gehen wir zum anderen Thema. Antisemitismus haben wir schon geredet. Israel ist massiv unter Druck gekommen, seit sieben Hilfswerkangehörige, wobei es sind eigentlich nur drei vom Hilfswerksangehörigen waren, gestorben sind, weil sie getroffen worden sind von den Drohnen. Was ist da noch zu sagen, Dominik?
Ja, du hast das Memo dazu geschrieben, ich tue es unten dran verlinken, du könnt das unbedingt lesen. Ich finde ein paar Sachen in der Berichterstattung in der internationalen einfach noch ein bisschen ergänzenswürdig. Also erstens hat Israel das zugegeben. Sie haben gesagt, jawohl, uns ist ein Fehler passiert. Das habe ich von der Hamas oder auch sonst oder von den Russen oder auch generell von Militärleuten gehört man das eigentlich nie, oder? Und dann das Zweite, wo ich finde, wie jetzt das ausgeschlachtet wird, du hast darauf verwiesen, oder? Es hat ein Telefon gegeben vom amerikanischen Präsident Joe Biden an Netanyahu, aber ich weiß nicht, wie du aussiehst, dort geht es meiner Ansicht nach mehr um Wahlkampf, um auch für seine demokratische Basis geht es dort vor allem, oder? Er will den Druck ziemlich erhöhen auf Israel. Und dann gibt es schon noch eine dritte Komponente. Ich finde, irgendwie, Israel macht vielleicht auch ein bisschen einen Fehler, weil sie gerade auch die Versorgung im Gazastreifen, ich bin dort nicht sicher, ob sie es zu wenig gut darstellen oder so, aber irgendwie stelle ich mir vor, dort, wo sie doch die Hamas vertrieben haben, oder dort könnten sie doch möglicherweise, ich bin nicht vor Ort gewesen, aber sie könnten doch möglicherweise mehr machen für die Versorgung der Leute und so auch mehr machen für die internationale Haltung gegenüber Israel. Und da habe ich das Gefühl, weil das will ja dieser notwendigen Schlacht gegen die Überreste im Süden vom Gazastreifen den nötigen Rückenwind verschaffen, finde ich.
Gut, eben, ich bin auch nicht vor Ort, ich kann es auch nicht ganz beurteilen und auf den ersten Blick können wir sagen, ja, stimmt, oder? Du hast recht, muss doch möglich sein. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, die Israelis sind ja nicht dümmer als mehr. Also sie wissen das auch. Sie wissen, dass eigentlich für sie das ein unglaubliches PR-Desaster ist, dass man im Norden von Gaza eben irgendwo muss befürchten, dass die Leute Hunger haben, dass sie nicht mehr versorgt sind und so weiter. Und ich habe jetzt ganz ehrlich den Eindruck, dass die Israelis machen schon alles, was möglich ist, aber es ist eben nicht so wahnsinnig einfach in einem Krieg, wo die Hamas, das ist übrigens auch etwas, wo man weiss, sich sehr häufig auch als Hilfswerkvertreter tarnt. Und vor allem du RWA, wo ja die grösste Hilfsorganisation ist so durchsetzt mit Hamas-Leuten, dass auch dort, ich glaube, es ist eben nicht so einfach. Sonst würden sie es schon lange machen. Aber was mich noch mehr kümmert und was ich wirklich, du hast es ein bisschen angetönt, unglaublich finde, ich meine, die Israelis haben schon am Montag alles klar gemacht, haben vom Montag gesagt, ja, wir sind es gewesen, wir haben es gemacht. Zweitens, sie haben sich entschuldigt. Der Netanyahu hat sich entschuldigt, der Verteidigungsminister hat sich entschuldigt und man hat sofort eine Untersuchung eingeleitet, wo man alles genau untersuchen will, wie ist es zu diesem Fehler gekommen. Und es ist offensichtlich ein Fehler, obwohl irgendwelche dahergelaufenen Experten in den Medien jetzt noch behaupten, ja, nein, das könnte gar nicht ein Fehler sein, das müsse ja Absicht sein. Das ist ja ein bisschen, also muss ich schon sagen, so dumm sind halt die Israelis, glaube ich, jetzt auch wieder nicht, dass sie gehen extra sogar noch Hilfswerk bombardieren. Und dann ist es ja noch ein Hilfswerk aus Amerika, das kommt dann noch dazu. Ja, die World Central Kitchen. Es ist also nicht eine gute Idee, das zu bombardieren. Also es ist so absurd, was da teilweise in den Medien aufkommt. Und jetzt muss ich schon sagen, mit Joe Biden, du hast völlig recht, es ist natürlich Wahlkampf, er ist massiv unter Druck von der Linken. Wenn er die Linken nicht hat, wenn die Linken ihn auch nicht mehr wählen, dann wählt er dann bald niemand mehr im November. Und das spürt er. Und deshalb tut er jetzt denen natürlich immer mehr nach dem Maul reden. Aber es hat enorme Auswirkungen, weil ich meine, ein bedingungsloser Waffenstillstand, wenn das Israel jetzt müsste machen, das wäre faktisch ein Sieg von Hamas. Weil natürlich. Hamas würde dann überleben. Hamas könnte sich sich wieder regruppieren. Also es ist eine Katastrophe, das sollte er nicht machen, der Joe Biden. Und vor allem ist auch klar, es ist ein Signal an Hamas. Ja, wir gehen sicher nicht nach, wir gehen sicher keine Geiseln frei. Und das Beste, was uns passieren kann, ist, dass noch mehr Zivilisten sterben oder noch mehr Hilfswerke Schaden nehmen. Also es ist ein ganz fatales Signal, das der Joe Biden jetzt aus meiner Sicht aus innenpolitischen Gründen aussendet. Und das ist ein Opportunismus, wo nicht eine grosse Überraschung ist beim Joe Biden, muss man auch ehrlich sagen, wer die Leute, wer ein bisschen kennt, und zwar seit Jahrzehnten als Senator und so weiter, er ist immer sehr geschmeidig gewesen. Das ist auch ein Grund, warum man das Gefühl hat, er wird ein guter Präsident, weil er nämlich sehr flexibel ist in seinen Ansichten. Aber das ist jetzt ein übler Opportunismus. Und vielleicht noch zum Abschluss, ich bringe es im Memo, oder? Jeder Krieg hat einfach solche tragische Ereignisse. Das gehört zum Krieg. Der Krieg ist deswegen so furchtbar. Er ist genau aus dem Grund furchtbar, weil die Leute, die sterben, häufig überhaupt nicht verdient haben. Es sterben Kinder, es sterben Frauen, es sterben Alte. Und es kommt so Fehler. Eben, zum Beispiel, man tut die eigenen Truppen sogar in die Luft sprengen. Oder man tut eben Sachen machen, die nicht gut sind. Das ist genau der Krieg. Deshalb wollen ja alle, dass es keinen Krieg gibt. Aber ab und zu muss man einen Krieg führen, um den Krieg überhaupt zu beenden. Und was ich ganz schlimm finde beim Joe Biden, ist die totale Heuchelei, die er jetzt hier bringt. Eben, wo er so, das so fast darstellt, er hat sogar gesagt, das sei kein Einzelfall. Israel dürfe wahnsinnig viel Hilfswerkvertreter töten und auch Zivilisten dürfen viel zu wenig schonen. Also so eine richtige Kapuzinerpredigt von dem super, super Heuchler Joe Biden. Warum sage ich super Heuchler? Die Amerikaner haben in den letzten 20 Jahren unglaublich viel Krieg geführt im Nahen Osten. Und sie haben dabei unglaublich viele Zivilisten getötet. 450'000 Zivilisten sind gestorben wegen Krieg der Amerikaner. Also die Amerikaner, und ich bin ja weiss Gott ein Freund von Amerika, aber von einem Joe Biden muss man sich dann also nicht belehren lassen als Israeli, was es heisst, Zivilisten schonen oder nicht schonen. 450'000 Zivilisten sind gestorben wegen Angriff der Amerikaner. Das ist das eine. Und der Joe Biden, das ist auch noch wichtig, alle die Kriege, die man seit 9/11 geführt hat, als Amerika, hätte Joe Biden als Senator oder als Vizepräsident oder als Präsident gut geheissen. Alle hat er gut geheissen. Er war nie gegen einen von diesen Kriegen gewesen. Finde ich zum Teil grosse Fehler. Und das Letzte, und das ist jetzt wirklich die Höhe von der Heuchelei, und die bringe ich auch, oder? Der Joe Biden ist ja 2021 im Sommer, hat man plötzlich alle Amerikaner abgezogen aus Afghanistan. Ein Desaster. Auch ein PR-Desaster für den Joe Biden. Seither hat er sich nicht mehr erholt, was Beliebtheit betrifft. Bei den Amerikanern, er ist abgestürzt und hat sich nicht mehr können erholen von dem, wie es so schlecht gemacht worden ist, so dilettantisch. Und weil es eben so dilettantisch war, hat es dann auch ein Selbstmordattentat gegeben. In Kabul, dabei sind 13 amerikanische Soldaten gestorben. Dann hat Joe Biden, das ist also 2021, das ist also nicht 300 Jahre her, 2021, dann hat Joe Biden sofort einen Vergeltungsschlag angeordnet, und zwar gegen ISIS, weil ISIS ist wahrscheinlich der Urheber gewesen von dem Attentat. Und sofort ist eine Rakete geflogen auf Kabul und hat das Auto in der Nähe von einem Einfamilienhaus vernichtet. Und dann hat ein General gesagt, ein Amerikanischer, gesagt, ja, das ist gut, das ist ein gerechtfertigter Angriff. Und dann hat man das Gefühl gehabt, so ist es dann. Und dann, kurz darauf abend, ist dann aber rausgekommen, dass sie nicht Terroristen waren in diesem Auto, sondern es sind 10 Zivilisten sind gestorben. Und unter diesen 10 Zivilisten 7 Kinder. Und der Fahrer von dem Auto war nicht ein Terrorist gewesen, sondern ein Hilfswerkvertreter. Und die Flaschen, die man gemeint hat, seien die Bomben in diesem Auto, waren Wasserflaschen gewesen. Die Amerikaner haben wochenlang nicht zugegeben, dass das ein Fehler war. Sie haben es nicht zugegeben, sie haben gedruckt, sie haben geschwiegen, sie haben vertuscht. Erst ein paar Wochen später hat dann das Pentagon eingeräumt, ja, das war ein tragischer Fehler gewesen. Ja, stimmt, es gibt einfach Fehler im Krieg, in Israel gibt es auch Fehler. Der Joe Biden, damals Präsident, immer noch Präsident, hat sich nie entschuldigt für das. Nie. Und der gleiche Joe Biden kommt jetzt und macht den Israelis Vorhaltungen, die sofort das zugegeben haben, die sich sofort entschuldigt haben. Das zeigt ein bisschen, was für ein Heuchler das ist, auch was für ein Opportunist. Gut, gehen wir noch zu einem anderen Thema, das wir gestern schon angekündigt haben, die Schlacht bei Nevels. Dominik, bist du eigentlich schon mal an dieser Nevelsofahrt gsi?
Nein, ich bin an der Nevelsofahrt noch nie gsi, obwohl ich müsste, weil ich wegen einer Grossmutter mütterlicherseits von Hetzigen, habe ich drei Vornamen und der letzte ist Fridolin, der Landespatron vom Kanton Glarus.
Genau, und der Fridolin ist ja eine legendäre Figur, man weiss es nicht genau. Man sagt, er hat das Glarnerland christianisiert, das kann schon sein, keine Ahnung. Aber was sicher ist, und das ist historisch, 1388, die Schlacht bei Nevels. Und das war eine Schlacht, wo die Glarner also wirklich famos gewonnen haben gegen die Habsburger. Sie haben ein Ritterheer von etwa 5000 Leuten, also 5000 Ritter haben sie geschlagen bei Nevels. Eine riesen Überraschung, es gehört alles so ein bisschen im Zusammenhang mit dem Sempacher Krieg. Die Schlacht von Sempach ist natürlich in der Innerschweiz eine der ganz, ganz grossen militärhistorischen Erfolge von einer Infanterie. Also das sind die Eidgenossen gegen ein Ritterheer. Das ist wirklich welthistorisch gewesen. Das ist auch überall in Europa beachtet worden. Das ist so einzigartig gewesen. Und nachher, kurz darauf ab, 1388, ist dann die Schlacht von Nevels. Die ist wichtig für Glarus sowieso, weil 1387, ist auch noch interessant, ist die Landsgemeinde eingeführt worden im Glarnerland. Also, und die gibt's ja immer noch. Also jetzt dann im Mai haben wir dann wieder die Landsgemeinde. Ihr müsst euch das einmal vorstellen. Seit 1387 gibt's die Landsgemeinde in dem Glarnerland. Ich muss wirklich sagen, die Glarner sind einfach die besten Schweizer, die es gibt. Da müssen wir jetzt auch mal loben. Die armen Siechen hocken da immer dem Ziegerschlitz und niemand redet von ihnen oder niemand nimmt sie ernst. Und das stimmt nicht. Glarner sind ganz ein irrsinniges Bergvolk oder Halbberg. Volk. Und an dieser Schlacht von Nevels hat man das gesehen. Warum erzählen wir das auch noch? Was eben wichtig ist, es ist schon ein Jahr später hat man dann dieser Schlacht gedacht. Mit der sogenannten Schlachtjahrzeit. Das war ganz etwas Wichtiges gewesen bei den Eidgenossen. Die Eidgenossen haben sich immer an ihre grossen Schlachten erinnert. Und die Nevelserfahrt ist eigentlich die Schlachtjahrzeit, die man immer noch begeht. Das muss man auch sich vorstellen, nach so vielen Jahrhunderten. Und leider, und das ist jetzt der Schluss, ich komme zum Schluss langsam, leider hat das Radio Zürichsee gestern einen absoluten Unsinn erzählt. Er hat gesagt, das sei die letzte Schlacht von den Eidgenossen gegen die Habsburger. Da merkt man auch, das ist der Euro-Trend, das ist so der europhile Ansatz in der Geschichte. Man hat nicht so gern, dass die Schweiz halt doch ziemlich viel Krieg geführt hat gegen unsere lieben, lieben EU-Nachbarn. Und die Habsburger sind sowieso eine EU-Dynastie. Ich würde mich nicht wundern, wenn wir jetzt bald mal entdecken würden, dass die Habsburger eigentlich die EU wollen verwirklichen.
Dabei kommen sie aus der Schweiz.
Genau, und sie kommen aus der Schweiz. Also deshalb müssen wir natürlich auch die Rahmenverträge unbedingt annehmen. Nein, also es ist nicht so, das sind nicht die letzten Kriege, sondern im Prinzip der letzte grosse Krieg gegen die Habsburger war natürlich der Schwabenkrieg von 1499, wo das Reich, also wo der Kaiser einer sitzt, und das war ein Habsburger, plus Reich, plus die oberschwäbischen Städte, gegen die Eidgenossenschaft vorgegangen sind. Und das ist wirklich ganz wichtig. Das ist eigentlich einer der wichtigsten Kriege der Schweizer Geschichte, weil dort ist eigentlich die Unabhängigkeit von der Schweiz errungen worden. Weil die Schweizer haben sich dann gewehrt gegen den Angriff und haben jede Schlacht gewonnen. Gegen das damalige Deutsche Reich. Und man war damals noch Teil vom Deutschen Reich. Gegen den Kaiser jede Schlacht gewonnen. Und nachher ist die Schweiz faktisch unabhängig gewesen. Und zurück zu den Habsburgern und ihren Schlachten. Also zwischen 1315, das ist Morgarten, das ist Schweiz, bis 1511 haben die Schweizer 48 Kriege geführt gegen die Habsburger. 48! Und 1388 war, weiss Gott, nicht der letzte gewesen. Und von diesen 48, das ist eben auch noch wichtig, 48, Dominik, ich frage dich jetzt nicht, weil ich es auch nicht gewusst, von diesen 48 haben die Schweizer 42 gewonnen. 42! Nur 6 Schlachten haben die armen Habsburger können für sich entscheiden und sind dabei sind noch 3 Belagerungen, die sie abgewehrt haben. Und es ist immer um Rapperswil gegangen, eine Gegend, die du auch gut kennst.
Genau.
Wenn es lang sich die Zähne ausbissen.
Ja, man sieht, ich staune, wie lange die Habsburger ausgehalten haben. Also rein zeitlich und wie viele Schlachten, oder? Ich meine, das spricht irgendwie fast ein bisschen für sie, oder? Und ich hoffe, dass die EU-Kommission nicht 48 Schlachten braucht, bis sie endlich merken, dass wir zwar ein Teil von Europa sind, aber nicht ein Teil von der EU, oder?
Genau, 48 Schlachten gibt es wahrscheinlich nicht, aber eine wäre dann gleich mal langsam nötig. Gut, geht das nicht vertiefen, dann heisst es wieder, wir sagen doch Kriegstreiber auf dem Bern einfach. Genau. Gut, das war es, Bern einfach, von dem Freitag, 5. April 2024, da bin ich von uns, Markus Somm, auf nebelspalter.ch, könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, Spotify, Apple Podcast und so weiter. Könnt uns weiterempfehlen, könnt unseren Freunden von uns erzählen und wir wünschen euch allen ein gutes Wochenende. Wir hören uns wieder am Montag zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.